Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich bin ein Fan davon, faktenbasiert zu leben. Ich bin auch immer im Baugewerbe so ein bisschen tätig, ne? Und ihr glaubt gar nicht, was da, also wenn du da nicht auf, also faktenbasiert lebst beim Bau, ne, das wird dann ganz, ganz schwierig. Ne? Ich habe so einen Schornstein, da sind wir seit Monaten, wirklich seit Monaten dabei, der ist feucht, im Wohnraum ist er feucht, nicht oben, sondern im Wohnraum, die Ursache herauszufinden, wirklich. Ich hatte schon dreimal den Schornsteinfeger da, der hat da schon mit der Kammer dreimal reingeleuchtet, der hat den Schornstein abgedrückt mit der Blase oben, unten, ist der irgendwo undicht, keine Ahnung. Wir haben schon oben eine neue Betonplatte gegossen, wir haben die obersten 3 Meter im Dachbodenraum nochmal neu verputzt, der ist immer noch feucht. Wirklich. Wir haben schon so eine Kontrollbohrung, so eine Kernbohrung da reingemacht an der Stelle, so ein bisschen und so, ne? Das Ding. Und der Schornsteinfeger hat aufgegeben, wirklich. Also das ist so einer, na, ihr kennt ja hier unseren Schornsteinfeger, ne? Der ist so, nicht ganz mein Alter, aber kommt so ran. Also das heißt, der hat schon Leute ausgebildet, der kennt alles. Der sagt, ich kapituliere. Weil wir die Fakten noch nicht gefunden haben. Das Ding ist feucht, irgendwo kommt da was rein, wir haben es immer noch nicht. Faktenbasiert leben, ne? Also, und das geht in anderen Dingen weiter. Wenn ihr nicht davon überzeugt werdet, ne, dass Gottesdienst gut tun kann, wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Ihr habt eine Überzeugung. Wahrscheinlich ist das ein. Also, haben wir im Glauben Fakten oder ist eine Fiktion? Das ist total wichtig. Das müssen wir klären. Ansonsten jagen wir ja irgendeiner Illusion hinterher, die gar nichts mit dem Leben zu tun hat. Also, solche Dinge, Medikamente, so. Kann man. Ist das Fakt oder nicht Fakt, dass Gott sich kümmert? Frieden zu bekommen nach 30 Jahren keine Prüfung. Ich würde sterben. Das wäre das Letzte. Ich würde noch versuchen, eher in Rente zu gehen. Keine Ahnung. Also nur das nicht, weil das wäre für mich so unangenehm. Ich hab da nie Lust zu gehabt. Das war's. Und jetzt immer noch mal. Also ich kann das super verstehen. Und auf einmal so ein Zeichen des Kreuzes als ein Zeichen desjenigen, der Friede ist und damit reingehen und den Frieden spüren. Was ist das? Ist das Fakt oder Fiktion? Also steckt da ein lebendiger Gott hinter, den wir heute erleben können? Wisst ihr, ich finde das eine super wichtige Fragestellung für uns. Und ich weiß, dass man gerade Glauben und Religion nicht mit Fakten in Verbindung bringt. Heutzutage. Aber ich behaupte mal, das, was ich durch Jesus bekommen habe und das, was er mir sagt, das ist Fakt. Das mag 99% der Bevölkerung nicht passen. Aber das hat Fakt. Und dieser Fakt hat eine Auswirkung. Genau darum geht es ja. Wir sind ja logische Menschen. Und Gott sei Dank. Ne? Also, dass wir hoffentlich von den Dingen, die wir überzeugt sind, die nachher auch leben. Ich weiß, das geht nicht in allen Bereichen so. Also, wenn man sich die Werbung anguckt, die ist nicht faktenbasiert, die Werbung. Ne? Sondern da werden Emotionen geweckt und so. Aber im Idealfall sind ja das, was ich glaube, wovon ich faktisch überzeugt bin, betrifft das auch meine Gefühlswelt, dass ich das fühle. Also hoffentlich glaube ich nicht nur, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, sondern hoffentlich fühle ich das auch. Und dann wird die Sache rund. Ne? Und dann kann es mich auch zu einer echten Konsequenz bringen, zu einer echten Handlung. So, jetzt sind wir im Advent. Ne? So, der Advent bringt so unterschiedliche Glaubens, sag ich mal, Sätze mit sich. Und ein Fakt, den der Advent so vom christlichen Glauben her mitbringt, ist, Jesus kommt wieder. Fakt oder Fiktion? Wird das passieren? Oder ist das Hirngespinst? Und wenn ja, wie kann ich das wissen? Und wenn ja, welche Auswirkung hat das dann nachher, wenn ich das wirklich glaube? Also wenn das wirklich Fakt ist, was heißt das dann für mein Leben am ersten Advent und morgen am Montag und Dienstag und so weiter? Ne? Also welche Auswirkung hat das? Um das so ein bisschen zu verstehen, das ist, es gibt immer so zwei, sag ich mal, Vorstellungen, wie Welt abläuft. Die eine Vorstellung ist einfach wie so ein Kreis. Das ist immer was immerwährendes, was immer wiederkommt. Das hat man im Hinduismus, im Buddhismus. Das hat man aber auch in vielen anderen Ideologien, also nicht im religiösen Bereich, die sagen, war schon immer, wird immer sein, wird immer ein paar Veränderungen geben, aber im Grunde bleibt immer alles gleich. die Bibel würde sowas Lineares eher zeigen. Es gab einen Anfang und es gibt ein Ende und dann geht's auch weiter, so, ne? Aber es gibt so zwei unterschiedliche Richtungen. Und da gibt's natürlich ein paar historische wichtige Ereignisse da drin, aber ist ein lineares Verständnis, ne? Ja, was ist richtig? Ne? Und wenn jetzt Advent kommt, würde die Bibel sagen, dass das nächste große Weltereignis ist nicht die Bundestagswahl. Wird natürlich für uns was verändern, aber ist nicht das große Weltereignis. Auch nicht, wenn Trump intronisiert ist. Auch nicht. Noch nicht mal das Ende des ukrainischen Krieges. Das wäre schön. Also hoffentlich, ne? Aber das werden nicht die großen Weltereignisse sein, von denen die Bibel spricht, sondern das große Weltereignis ist, Jesus kommt wieder, ne? Das ist das große Ereignis. Und das ist im Advent. Jesus kommt. Ne? Das ist dieses lateinische Wort, Advent, was dahinter steckt, Ankunft Gottes. Er ist gekommen und er wird wiederkommen. Das wird das große Ereignis sein. Warum? Weil danach wird sich das Weltgeschick für uns, unser Menschen, komplett ändern. Dann wird alles anders werden. So, ne, dann wird gerichtet werden und es gibt den neuen Himmel und die neue Erde und es gibt die ewige Verdammnis. So, das ist so. Fakt oder Fiktion? Merkt ihr, jetzt sind wir genau drin. Wie gehen wir damit um? Ich habe einen Text rausgesucht, aus 2. Petrus Kapitel 3. Und ich finde, schon beim Vorlesen merkt man, wie gut es ist, immer mal wieder Bibel zu lesen. Ne? Dieser Text kommt aus der war neulich in der Bibellese drin. Also es gibt so Bibellesepläne, die einem helfen, systematisch Bibel zu lesen. Und es gibt so von der Bibelgesellschaft, da gibt es so einen Bibelleseplan, den kann man irgendwie bei die Bibel, Bibelleseplan oder Bibelgesellschaft findest du den raus, da wird man so kontinuierlich so durch die Bibel geführt zum Lesen. Immer so portionsweise. Und da war der Text drin und da lass uns mal einfach zuhören. Fakt oder Fiktion? Überschrieben, Christus wird wiederkommen. So, ne, da wird schon mal gleich die Ansage gemacht. Meine Lieben, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe. Also der Schriftsteller, der Autor ist Petrus, einer der Apostel, der Jünger Jesu. Ja, und er schreibt hier zu Gemeinden, ne, zu anderen Christen. Also schon der zweite Brief. Deswegen 2. Petrus Kapitel 3, ne, und nicht 1. Petrus. Mit beiden Briefen rufe ich euch längst Bekanntes ins Gedächtnis. Also Bekanntes wird wieder neu in Erinnerung gerufen, gebracht. Aber ich will euch dadurch wachhalten und in eurer unverdorbenen Gesinnung bestärken. So, jetzt können wir schon mal sammeln, weil das sind viele Verse. Wir sammeln schon immer mal, wenn wir auf irgendetwas stoßen, wo er so eine Konsequenz, also wo seine Absicht deutlich wird. Also er macht das ganz deutlich, weshalb er jetzt gleich über die Wiederkunft Jesu reden wird. Also er möchte uns wach halten, ja. Also wir sollen wachsam sein, sollen aufmerksam sein, wir sollen wachsam, wach unser Leben leben, nicht schläfrig unser Leben leben. Und zwar in einem Bezug, nämlich mit einer unverdorbenen Gesinnung. Ja, wie soll ich das sagen? Also, kennt ein besseres Wort, unverdorbene Gesinnung? Ich schreibe mal göttliche Gesinnung, ne? Also, sowas, ne? So eine göttliche Gesinnung sollen wir haben, ne? So ein wachen Gesinn, nein, Gesinnung. Gesinn, hier fehlt noch ein N und das soll ein G sein, Gesinnung. Okay, so, ich lese mal weiter und dann merken wir immer auf, wenn irgendwas kommt, wo er so eine Konsequenz aus dem Fakt zieht. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und ebenso an die verbindliche Weisung unseres Herrn und Retters, nämlich Jesus, die euch die Apostel übergeben haben. Ne? Und er ist einer der Apostel, aber es waren ja mehrere. Und die haben das gemeinsam gelehrt. Das ist so die Lehre der Apostel, die wir manches Mal auch anders in der Bibel finden. Ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren sein, in der letzten Zeit, und wir sind jetzt in der letzten Zeit, ne, nach biblischer Auffassung, seitdem Jesus auferstanden ist, sind wir in der letzten Zeit, werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Ist immer gut zu fragen, wenn mir jemand etwas erzählt, hat er irgendeine, was ist seine Motivation, ne? Also nicht jeder, der mir etwas verkaufen will, hat eine gute Motivation. Das wissen wir, ne? Also wir sollten immer fragen, wenn uns jemand was sagt, was will der eigentlich wirklich? Hat er so eine verdeckte Agenda so, ne? Warum sagt er das mir? Okay, Dino, sie werden sich über euch lustig machen und sagen, er hat doch versprochen, nämlich Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen ist die Generation unserer Väter gestorben, aber alles ist noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Ne, das ist also, die sagen, es ist alles Fiction, ne? Es ist alles Fiktion. Okay. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es schon einmal einen Himmel und eine Erde gab. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Die Erde war aus dem Wasser aufgestiegen und auf dem Wasser ruhte sie. Durch das Wort Gottes ging die damalige Welt zugrunde. Bei der großen Flut. Hier spricht er die Sintflut an, ne? Also einer seiner Argumente ist, hat sich nichts geändert. Doch, da gab es schon mal ein paar Änderungen in der Geschichte, ne? Unter anderem die Sintflut. Hat einiges geändert. Ja. Durch das Wort Gottes ging die damalige Welt zugrunde bei der großen Flut. Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde, sind durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer bestimmt worden. Wenn der Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen. Und mit ihnen alle, die Gott nicht gehorcht haben. Meine Lieben, eins dürft ihr dabei nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Also jetzt machen wir jetzt schon wieder eine zweite Konsequenz. Er möchte irgendwie, das ist eine zweite Umkehr für alle. Ne? Das ist so eine weitere Konsequenz, die er hier zieht aus dem Fakt, dass er wiederkommt. Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper werden verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss es für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt? Also jetzt nächste Konsequenz. Also wenn das richtig ist, wir gucken uns das nochmal vor seine Argumente an, ist ein heiliges Leben führen, ne? Heiliges Leben führen. Gottgefälliges, also ein heiliges, was Gottes Willen tut. Wäre eine Konsequenz. Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Tut das eure dazu, dass er bald kommen kann. Ganz interessant, ne? Also Luther sagt da, ihr könnt den Tag beschleunigen, dass er kommt. Also irgendwas dazu tun, wir gucken das nochmal an, das ganze Ding beschleunigen. Also wir können die Geschichte irgendwie, das Eingreifen Gottes, sagt er, da können wir etwas zutun, dass es wird. Wir können, das ist unglaublich. Können wir wir können das Geschick der Welt nicht verändern. Aber das Tempo, so irgendwie, ne, das möchte er uns hier sagen. Ja. Unglaublich. Der Himmel wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden im Feuer zerschmelzen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Also das wollen wir erwarten. So, ne? Also beschleunigen und das erwarten. Gottes neue Welt. Erwartet, das wären die Konsequenzen. Wenn denn die Fakten stimmen, ne? Das ist immer die große Frage, aber wenn die Fakten stimmen davon, dann wären das so mögliche Konsequenzen. Gibt es sicherlich noch andere, aber das sind so einige. So, wir gucken uns das nochmal gerade an. Also, Fakt oder Fiktion? Er fängt hier mit der Fiktion an, dass Leute das anzweifeln. Also, er sagt, Wiederkunft Jesu ist ein Fakt. Jetzt gibt es aber Zweifel daran. Nämlich, das Argument ist, hier ab Vers 3, sie werden lustig machen und sagen, Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen ist die Generation unserer Väter gestorben. Aber alles ist noch, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Das ist eine Frage, ne? Er sagt, wenn dem so wäre, ne? Wenn sich Welt nicht verändern würden, wenn Welt sich nicht verändern würde, also, natürlich gibt mal eine Demokratie und mal eine Autokratie und was weiß ich nicht alles, ne? Mal ein Sozialismus, mal ein Kommunismus, mal ein Materialismus und keine Ahnung so. Ne? Also das kann sich immer alles irgendwie verändern, aber es bleibt letztendlich immer gleich. Ja, dann hat das ganz andere Konsequenzen, ne? Also das, da muss man sagen, ist man ja schön doof, ne? Wenn man die ganzen Gebote Gottes hält, oder? Weil, also ist doch besser, also ich sag's mal, macht die Steuererklärung mit Gott oder ohne Gott? Macht das einen Riesenunterschied? Das macht einen Riesenunterschied. Mache ich sie mit Gott, verzichte ich, also zahle ich meistens mehr Steuern, oder? Mache ich sie ohne Gott, versuche ich an allen Ecken und Enden Steuern zu sparen. Ja, ob es nur legal ist oder ganz an der Grenze oder illegal oder so, ne? Was wird da überall getrickst, so, da macht der einen Riesenunterschied. Und da geht's ja richtig um Kohle. Wir wissen, in Deutschland sind wir Weltmeister im Steuern bezahlen, so ungefähr, ne? Also, das ist wirklich unglaublich, was wir, ne? Wo wir alle sagen, Mensch, das tut richtig weh, versteht ihr? So, das macht hier Unterschiede. Also, ist das wahr, dass sich in der Welt bisher, dass das immer gleich bleibt? Jetzt gibt er noch einen wichtigen Hinweis, und das finde ich interessant. Er sagt nämlich, was sind das für Menschen, die sowas sagen? Also er sagt, prüft immer, wer sagt was? Wer ist der Autor? Und was ist sein Argument? Ne? Der Autor ist, das sind Menschen mit selbstsüchtigen Wünschen. Also die das wirklich glauben und behaupten und vertreten, die haben selbstsüchtige Wünsche. Ja, weil, wenn ich das jetzt vertrete, versteht ihr? Was ist dann die höchste Autorität?
Ich selber.
Dann geht es eigentlich darum, werde ich erwischt oder werde ich nicht erwischt? Das sind die Fragen. Aber ich bin die höchste Autorität, ne? Also ich lebe mal, geht doch alles so weiter. Hat doch alles keine Konsequenz, versteht ihr? Neue Runde, neues Glück. Also da ist so eine. Ich meine, es gibt ja so eine Bürgerlichkeit, ob es Gott gibt oder nicht, die sind einfach ordentlich und sind gehorsam und so. Wenn, dann ist natürlich, dann bist du ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr einfach veranlagt. Weil hat er eigentlich alles kaum, es sei denn, du wirst erwischt. Natürlich hast du Angst oder so. Und dann halte ich mich natürlich noch irgendwie an die aktuellen Regeln oder so, ne? Das ist dann noch ein Maßstab. Aber letztendlich bin ich die Autorität und vielleicht noch eine Angst eben, so gesellschaftliche Autorität und Druck, was da so gemacht werden wird. Und das ist so das, er sagt, die haben letztendlich steckt dahinter, ich bin mir selbst mein Gott und ich bin der Höchste und ich bestimme mein Leben selber. Hat ja auch keine Konsequenzen. Außer, wie gesagt, ich werde wieder erwischt. Oder so, ne? Dann vielleicht, also sagte, so, die haben eine selbstsüchtige Gesinnung. Er sagt mal, an anderer Stelle wird gesagt, wenn man das glaubt, dann lass uns doch saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Versteht ihr? Also rein das Materialistische, alles meins, möglichst schnell. Und dann, ne? Wäre man eigentlich blöd, wenn man keinen Banküberfall machen würde. Versteht ihr? Ne? Weil, Kohle und natürlich mit dem Erwischen, das ist immer so eine Sache und so. Aha. Ne, da hat man vielleicht dann doch nicht oder so, ne? Aber so, also das ist so die. So, jetzt sagt er, sie wollen aber nicht wahrhaben, dass es schon einmal einen Himmel und eine Erde gab. So, die war aus dem Wasser aufgestiegen und auf dem Wasser ruhte sie. Durch das Wort Gottes ging die damalige Welt zugrunde bei der großen Flut. Das möchte ich euch mal gerade vormachen, weil ich glaube, das ist nochmal sehr interessant, was er sagt. Er sagt, also er argumentiert hier mit einem, wo er sagt, das ist Fakt. Also er greift nicht zu Fiktion, sondern er greift zu Fakt. Er sagt irgendwie, es gab mal eine Erde, die war durch Wasser. Und ruht auf, das ist ganz interessant, bei der Sinnflut denken ja die meisten Leute, oh, das hat geregnet und hat geregnet und hat geregnet. Hat auch geregnet, oder? Und dann fragt man sich, Mensch, wie lange muss es regnen, dass die ganze Welt unter Wasser steht? Ja, versteht ihr? Das ist schwierig. Ne? Da sagt mein Verstand schon, schwierige Nummer. So lange Ring, also ich meine, dass ein Ahrtal überflutet werden kann und in Spanien, das ist schon dramatisch und wir merken, was für eine Gewalt Wasser hat und wie Menschen dabei sterben, was da alles kaputt gemacht wird, das ist unglaublich. Aber wir reden hier von der Überflutung der Welt. Da sage ich ja, wie lange soll es denn da regnen? Das ist schwierig. Aber das steht nicht in der Bibel. Das stand auch bei der Sintflut nicht in der Bibel, sondern ich habe es ja extra nochmal vorgelesen. Das Wasser kam von, die Welt ruhte damals auf dem Wasser. Das war anders als heute. Die Welt war anders, als wir sie uns heute vorstellen. Da war mehr Wasser unter dem Erdboden. Da waren Wasserreservoire, die sich, 1. Mose 7, lest das mal nach, die sich öffneten, die Schleusen der Erde öffneten sich. Es war eine andere Biologie und eine andere Geologie, als wir heute haben. So, ne? Und das hat alles so seine Zeit gebraucht, aber das, ne? Er sagte, das schwamm, es gibt Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, das ist hochinteressant, weil du kannst weltweit, auch in Wüsten, kannst du ja Meerespflanzen und Meerestiere nachweisen. Das kannst du überall. Also ich glaube, es gibt keine Ecke, wo du das nicht nachweisen kannst. Und dann wird das immer mit Eiszeit und so. Und das mag auch alles so seine Bedeutung haben. Keine Ahnung, da bin ich ja kein Wissenschaftler, da bin ich raus. Nur, dass es überall auf der Erde das gibt, das ist ein bisschen komisch. Und das ist so eine Möglichkeit, wo gläubige Wissenschaftler sagen, das kannst du eindeutig nachweisen. Es gibt überall, selbst in Wüsten, Sahara, findest du noch Fossile von Meerestieren und Pflanzen. So, ne? Das würde so ein bisschen dem entsprechen. Es gibt auch, ich war ja in Südamerika ein Jahr lang, da gibt's Indianerstämme, die leben wirklich in der Steinzeit. Und dann hast du da wirklich Indianerstämme, die kennen aber eine Sintflut. Die sagen, woher haben die diesen Mythos Sintflut? Wie kommt das denn? Das ist ganz tief in deren Kulturgeschichte verankert, ne? Dass die Welt mal untergegangen ist. Das ist irgendwie, denkst du, das ist super interessant. Also könnt ihr euch mal mit beschäftigen. Das ist eine Frage von Zeit, und das schwimmt ja so schön, ne? Und irgendwann kam es von oben und von unten und das hat so seine Zeit gebraucht. Irgendwann ist das dann untergegangen, weil sich die Schleusen auch der Erde geöffnet haben. Und es von oben kam. Und deswegen sagen diese Wissenschaftler heute, wir können unsere heutige Welt, so wie wir sie vorfinden in der Biologie und Geologie, nicht mit dem vergleichen, wie es mal war. Damit lässt sich auch gar nicht alles erklären. So, ne? Aber das ist so sein Hauptargument, dass er sagt, Leute, gab es schon mal Veränderungen auf dieser Erde? Und jetzt greift er gleich in die ganz große Kiste. Ne? Nämlich Sintflut. Ein Kapitel davor redet er von Sodom und Gomorra. Also da, wo Städte untergegangen sind im Feuer durch ein Gericht Gottes. Also das war jetzt nicht global, sondern das war lokal. Und das können wir super nachempfinden. Ne? Also was ist nicht schon alles lokal, hat sich verändert. Ne? Ahrtal. Jetzt hier Spanien da unten, wo die sagen, Das wird nicht 10 Jahre dauern, das wird Generationen, das wieder aufgebaut ist. Ne? Und da reden wir nur von irgendwie 2-3 Tage Regen. Ne? Was hat das verändert? Übrigens, wenn man dieser Theorie von Sintflut und alles, was sich damit zusammenhängt, mal folgt, ist das super interessant. Das lässt sich nämlich auf einmal auch erklären, warum Menschen früher älter geworden sind als heute. Wir altern ganz stark durch UV-Bestrahlung. Aber wenn sich der Regen, also wenn vorher eine andere Atmosphäre da war, mit viel mehr Wasser und eine ganz andere Geologie unter uns mit viel mehr Wasser, wenn das verändert hat, dann wird sich auch Altern verändern. Ne? Und ich finde, im Kleinen wissen wir das. Gibt es, also erleben wir in unserer Zeit eine Zunahme von Artenreichtum oder erleben wir in unserer Zeit ein Schwinden von Artenreichtum, eine Verarmung von Arten? So völlig klar, oder? Also, was ist Stand der Wissenschaft? Entwickeln sich immer bessere und schönere und mehr Arten oder nehmen die ganzen Arten immer mehr ab? Mehr ab, ne? Ja. Klingt jetzt nicht nach keine Veränderung. Und ist das weltweit so? Das ist weltweit so. Also, selbst wenn ich das nicht an Sinnflut und weiß ich doch, wenn ich den Fakten folge, wird es doch nicht immer besser mit der Welt. Sondern wenn ich den Fakten folge, wird es schlechter mit der Welt. Es nimmt ab. Die Arten sterben aus. Was hat es nicht alles schon auch in Deutschland an Käfern und Insekten gegeben, die Vögel füttern? Können wir merken, gibt es in diesem Jahr weniger Amseln oder mehr Amseln? Viel weniger Amseln. Also wir können das von Jahr zu Jahr teilweise nachempfinden. Dazu muss ich kein Riesenwissenschaftler sein. Aber wenn ich meine Welt wachsam einfach die Fakten zusammenzähle, dann merke ich, es wird nicht alles besser, weil das steckt hinter oft diesem Weltbild, ne? Es geht immer alles weiter irgendwie und so eine Steigerung davon ist und es wird immer alles besser. Evolution, ne? Also immer alles wird besser. Jetzt gucke ich mir meine Welt an, sag, nee, es wird nicht alles besser. Also Evolution, deine Theorie kann nicht stimmen. So, ne? Also welchen Fakten folgen wir oder welchen Fiktionen? Und er sagt, prüft die Autoren. Was ist deren Motivation dahinter? Was sind die Motivationen hinter technischen Neuerungen? Dass alles in der Welt besser wird? Oder dass neue Märkte erschlossen werden? Ich frage mal so. Das erste, was sie mit der Entdeckung von Atomenergie gemacht haben, eine Atombombe zu bauen und zu schmeißen. Das war das Erste. Ne? Selbst hinter Bucherfindung damals. Ihr müsst das mal geschichtlich nachweisen. Was kam nach der Bucherfindung, die alles super war? Da gab es sowas wie den 30-jährigen Krieg in Deutschland. Das heißt doch nicht, dass wir einfach sagen, mehr Wissen ist immer besser. Das kann man nicht einfach so sagen. Mehr Wissen richtig gebrauchen ist besser. Aber ich kann auch Fake News über solche Kanäle verbreiten und Hass sehen und Ungerechtigkeit sehen. So, es ist doch, die Neuerung ist doch erstmal nicht per se besser. Sondern man muss eigentlich sagen, die meisten Neuerungen werden oft erstmal dazu gebraucht, auch Dinge schlechter zu machen. So, ne? Wir werden sehen mit der neuen KI, ne? Ist das, was wir auf Social Media erleben, ist das die super Revolution? Ja, es bringt was Gutes. Aber wir merken doch auch, das bringt auch viel Negatives. Fake News, ne? Über wie die sich verbreiten können und wie das genutzt wird von Leuten, die selbstsüchtige Wünsche haben. Ne? Also, da möchte er uns einfach sensibilisieren. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es schon einmal einen Himmel und eine Erde gab. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Die Erde war auf dem Wasser, aus dem Wasser aufgestiegen und auf dem Wasser ruhte sie. Ne? Und lest nochmal 1. Mose Kapitel 3, lest das nochmal nach, wie sich halt auch die Schleusen der Erde sich auf einmal öffnen, weil wir immer nur an Regen denken, was es auch gab. Aber durch das Wort Gottes ging die damalige Welt zugrunde bei der großen Flut. Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Sie sind durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer bestimmt worden. Also, er sagt, ist das eine Szenario, das gab es. So, und er sagt, das nächste Szenario, und jetzt kommt er zu Details der Wiederkunft Jesu, wenn Jesus wiederkommen wird. Das war damals, und er sagte, so ist es passiert, und er sagt, aber wenn Jesus nochmal wiederkommen wird, dann offenbart er uns hier verschiedene Details. Die können wir in den ganzen Versen lesen, dass er nämlich irgendwie sagt, das nächste Mal wird die Welt nicht an sich untergehen, sondern sie wird verbrennen. Durch das Feuer bestimmt. Wenn der Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen und mit ihnen alle, die Gott nicht gehorchen. Ja. Oh, der Rauchmeiler, ja. Reicht ja auch. Vielleicht ein bisschen Wasser von da. Das wird dann nicht passieren. Verbrennen, ne? Also darauf geht er mehrfach ein. Hier, auch Vers 10. dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen. Der Himmel, also nicht nur die Erde, sondern die Himmelskörper werden aufgelöst werden, wenn Jesus wiederkommt. Die werden verglühen im Feuer und die Erde und alles, was darauf ist, wird zerschmelzen. Ne? Vers 10. Vers 12. Der Himmel wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden im Feuer zerschmelzen. Also da wird wirklich Himmel und Erde vergehen. Ja, was ist Fakt? Was ist Fiction? Ganz interessant, dass er sagt, die Autoren dieser Meinung, das sind die Propheten des Alten Testamentes, führt er einmal an. Ganz interessant. Die Propheten, weil die haben ja immer Dinge vorhergesagt, die haben ja unterschiedliche Dinge vorhergesagt und man ja kann bei denen so überprüfen, ist es eingetroffen oder nicht. Also hat man glaubwürdige, ne? Propheten haben immer so funktioniert, die haben was vorhergesagt und wenn ihr das macht, dann wird das so passieren und wenn ihr das macht, ne, Plan A, der Gute, dann werdet ihr gerettet werden, Plan B, ihr gehorcht Gott nicht, dann geht's ins Chaos. So, jetzt kann man sich mal das am Volk Israel sich mal angucken. Über die letzten 4000 Jahre, naja, 3000 Jahre, sagen wir es mal so, ne? Was da so passiert ist. Und dann war immer das mit der Zusage verbunden, dass Gott aber immer einen Rest retten wird. Ganz interessant, ne? Denk mal an Israel heute, an die Juden. Immer noch so ein, er wird einen Rest retten. Wir hatten das schon mal hier in der Predigt so zu gucken, dass, was das für ein Ding ist, dass sich überhaupt das Volk Israel nach 2000 Jahren Zerstreuung, so ungefähr, sich überhaupt mal wieder versammelt. Das gibt's bei keinem anderen Volk. Das gibt's bei keinem anderen Volk auf dieser Welt. Aber da können wir es sehen. Also, was haben Propheten vorhergesagt? Was ist in Erfüllung gegangen? Und dann bringt er noch den Autor, nämlich Jesus selbst, ins Gespräch, ne? So hat der Herr selber, Jesus selber es uns gesagt, so wie es die Apostel überliefert haben. Matthäus 24. Ne? Redet Jesus ausführlich darüber, was passieren wird, nachdem er gestorben und auferstanden ist, der Heilige Geist kommt und wenn er dann mal irgendwann wiederkommen wird. Redet er ausführlich drüber. Und das ist wie so ein Parallelbericht. Ja, welchem Autor glaube ich mehr? Welcher Quelle glaube ich mehr? Ne? Den mit den selbstsüchtigen Wünschen? Oder Jesus und den anderen Propheten, die immer wieder deren Wort eingetroffen ist. Und deswegen ist das Verbindungselement zwischen allen, also die dritte Vision, die habe ich jetzt leider nicht nachbauen können, hier müsste eigentlich noch ein dritter Stuhl jetzt stehen, da sagt er, die neue Himmel, neue Erde. Ne? Die erste ist untergegangen, die zweite wird verbrannt werden und die dritte, die wird wunderbar sein, in Gerechtigkeit, also wo alles richtig ist. Das ist nämlich auch nochmal spannend. Ich habe zum Beispiel zuerst, habe ich sofort an Haus gedacht und untergehen an Haus. Also ich denke sofort materialistisch. Ne? Weil ich als Handwerker, ich bin den ganzen Tag dabei, die Buden in Ordnung zu halten. Ne? Ich mache immer, letztes Wochenende trotz hier Antibiotikum und so, grabe ich noch ein Fundament auf, weil Feuchtigkeit durchs Fundament ins Haus zieht. Ganz, ganz schlecht. Ihr lieben Hausbesitzer, ihr wisst das, ne? Also buddelt man da rum im Schweiße seines Angesichts, obwohl man total erkältet ist und so, um die eigene Welt zu retten und so. Ne? Deswegen habe ich wahrscheinlich an Haus gedacht, aber ihm geht's ja eigentlich gar nicht um Häuser. Auch wenn er sagt, das wird alles verbrennen, sondern dieser dritte Block, der macht es eigentlich deutlich, worum es dort eigentlich geht. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert in der neuen Welt. Eigentlich geht es um Recht und Unrecht. Wisst ihr, was damals unter Gott hat doch nicht die Welt vernichtet, weil die Häuser so blöd waren. Deswegen hat er auch nicht die Welt vernichtet, sondern warum hat er in der Sintflut die Welt vernichtet? Weil die Sünde überhand nahm. Da war so grottenschlecht, wurde so viel rumgehurt, Ehen zerstört, Kinder geschlagen, misshandelt, betrogen, Krieg geführt. Das war so, Arme unterdrückt, das war so schlecht, dass Gott irgendwann gesagt hat, so Feierabend. Das war der Grund, nicht unsere Häuser. Warum wird er das richten, alles verbrennen? Doch nicht, weil unsere Häuser sind immer noch Häuser. Weil so viel Unrecht sich zum Schluss offenbaren wird in der letzten Zeit. Beobachte Zeitgeschehen. Ich sage euch, beobachte die Fakten. Was ist Fakt, was ist Fiktion? Das ist ganz deutlich, dass Jesus gesagt hat und die Apostel und die ganze Bibel, in der letzten Zeit wird das Unrecht überhand nehmen. In der letzten Zeit wird das Unrecht, das ist das Thema, nicht unsere Häuser. Was ist Fakt, was ist Fiktion? Lass uns mit wachen Augen durch die Welt gehen und wirklich prüfen, was geht hier vor sich. Ist es wie die Bibel, dass das Unrecht auch in der letzten Zeit überhand nehmen wird und die Liebe wird erkalten, übrigens auch unter Christen, auch in Gemeinde. Da macht er keine Ausnahme von. Selbst da wird das passieren. Ne? Also ihr, die ihr mich häufiger hört und kennt, ich habe den Eindruck, unsere Befindlichkeiten nehmen zu. Ich drücke das so schön aus, ne? Weil ja meine Befindlichkeiten auch. Was heißt es denn im Endeffekt? Was will ich damit sagen? Wenn ich sage, meine Befindlichkeiten, unsere Befindlichkeiten nehmen immer zu. Ne? Wie lang ist die Predigt? Wie laut ist die Musik? Das sind alles Befindlichkeiten, das sind alles Stilfragen letztendlich. Was ist die Quintessenz davon, unsere Befindlichkeiten nehmen zu? Unsere Liebesfähigkeit nimmt ab. Ganz einfach. Bei mir doch auch. Das ist ein Teil der Geschichte. Ich gucke doch nicht auf meine Gesellschaft. Das ist doch, wenn ich sage, Befindlichkeit nimmt zu, na gut, deswegen, wenn man immer ausdifferenziert, man kann das alles so schön umschreiben. Aber in der Konsequenz heißt es doch, wir werden immer mehr uneins. Es gibt immer mehr Konflikte. Es gibt immer mehr Unversöhnlichkeit. Es gibt immer weniger Einheit. So, ne? Lass uns das ganz klar sehen, wie er das so sagt. Irgendwie deswegen ging die erste Welt unter, da deswegen wird diese Welt untergehen. Und in der dritten, da wird die Gerechtigkeit Gottes sein. Das ist so das. Und alles, das ist ihm ganz wichtig hier, alles geschah immer durch sein Wort. Es geschah immer durch sein Wort. Wird ausdrücklich gesagt, das durch sein Wort, das durch sein Wort. Und das wird auch so sein, wie er es versprochen hat. Das ist irgendwie, da möchte er uns sagen, Leute, das ist der eigentliche Autor. Das ist die Wahrheit. Das nehmt an, dem glaubt. Wenn ich jetzt Gott aber nicht kenne, ist das ganz schwierig. Ich brauche den Zugang zu Jesus. Weil Jesus der Autor letztendlich ist von all dem Reden. Und ich muss den erleben. Ich muss seinen Heiligen Geist durch ihn bekommen. Wie bekomme ich den? Indem ich einfach sage, jawohl, ich bin Teil dieser Ungerechtigkeit. Ne? Das ist das große Thema, was sich aus Gottes Sicht durch unsere Welt zieht und was die Geschicke der Weltereignisse geprägt hat und prägen wird. Und dass ich sage, jawohl, und ich bin Teil davon. Ich habe auch Ungerechtigkeit in mir. Ich tue auch nicht den Willen Gottes. Ich habe auch mein Egoismus. Ich habe es jetzt neulich schon gesagt, ich bin ja schon bald 35 Jahre Pastor. Als ich anfing, war das so, die Leute gingen in Rente und haben gesagt, endlich habe ich Zeit für Gott und Gemeinde. Ich glaube, wenn meine Generation in Rente gehen wird, werden wir sagen, endlich haben wir Zeit, nach Mallorca zu fliegen. Versteht ihr das? Wir verändern uns auch. Ich nehme mich damit rein. Aber lass uns wirklich dem auf den Grund gehen. Ist es wirklich... Wenn Jesus wiederkommen wird und das die Wirklichkeit ist und der neue Himmel und die neue Erde auf uns wartet, das wären dann die Konsequenzen. Lass uns wachsam. Ich habe göttliche Gesinnung hingeschrieben, der hieß eigentlich die Unverdorbene. Also das hat sowas mit, ist meine Gesinnung verdorben oder unverdorben, das zu prüfen. Hier, Umkehr für alle, das ist ein Thema. Deswegen laden wir immer wieder Leute ein, reden mit Leuten über Jesus, ne, damit sie die Möglichkeit bekommen, auch umzukehren. Heiliges Leben führen. Wir machen unsere Steuererklärung mit Gott, mit Jesus, nicht ohne ihn. Wir leben unser Leben mit ihm, nicht ohne ihn. Marion hat mich gestern zur Galaabend der Pferde in Herford eingeladen. Super, war richtig schön, hat mich so berührt. Weil Hektik hier und Stress im Adventszeit, ne, war doch das Thema. Wie holt uns Gott immer wieder raus? Gott hat Marion gebraucht, um mich rauszuholen, weil sie die richtigen Prioritäten gesetzt hat. Sie hat gesagt, wir sind wichtig. Unsere Ehe ist wichtig. Du bist wichtig. Das geht mir so nach, weil ich habe vor einer Woche habe ich einen Bekannten besucht und da ist die Beziehung zerbrochen. Ist ein Riesenelend, weil er nur arbeitet. Und sie hat nur immer darauf gewartet, dass er mal sagt, komm, neben aller Arbeit, lass uns mal wegfahren. Lass mal einen schönen Abend haben. Hat es nicht gemacht, die Beziehung ist kaputt. Was für ein Elend, zwei ganz tolle Menschen. Bin mit beiden befreundet, wirklich ganz tolle Menschen. Du siehst das Elend, hier ein heiliges Leben. Erstmal Beziehung, dann Arbeit und Materie. Beschleunigen, wir können es beschleunigen, ja, ganz einfach, indem wir evangelisieren. Also Matthäus Kapitel 27 macht das ganz klar. Das ist ganz interessant. Er sagt, Gott wartet darauf, dass alle Menschen, die errettet werden sollen, errettet werden. Und er sagt, ihr könnt beschleunigen. Wir können den Zeitpunkt nicht wissen, weil der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber wir können es beschleunigen, weil das seine Absicht ist. Deswegen, wir können sagen, verspätet sich Gott? Das ist ja auch so ein Argument. Das ist übrigens das Argument der Christen. Ne? Die Nicht-Christen sagen, das ist alles Fiktion. Die Christen haben ein anderes Problem und sagen, jetzt warten wir schon so lange und er ist immer noch nicht da. Der verspätet sich. Ne? Und da sagt er, nein, Gott verspätet sich nicht. Erstmal, Gottes Zeitmaß ist anders. Das ist Fakt. Und das Zweite ist, Gott wartet drauf, dass die Menschen, die errettet werden sollen, alle errettet sind. Und die sind noch nicht alle da. Ganz logisches Argument. Und deswegen noch nicht. Also, und deswegen können wir das auch beschleunigen. Ne? Indem wir sagen, komm, wir laden alle Leute ein, sprechen sie drauf an. Ob sie Nein sagen oder Ja sagen, werden wir es ja hinterher wissen. Wir waren ja gestern mit ein paar Leuten auf der Straße und haben eingeladen für das weihnachtliche Hoffest. Es ist interessant, du siehst den Menschen nicht an, ob sie offen sind oder zu sind. Du siehst es ihnen nicht an. Du weißt es erst, wenn du mit ihnen gesprochen hast. Du kannst es nicht wissen. Du sprichst mit ihnen und auf einmal lässt eine Frau für sich beten. Du siehst es denen nicht an. Hier, das beschleunigen. Gottes neue Welt erwarten. Dass wir wirklich sagen, wir erwarten. Wir erwarten Gottes neue Welt. Das ist wirklich, es wird nicht besser werden, es wird sehr gut werden, es wird perfekt werden. Da wird Gottes Gerechtigkeit unter uns wohnen. Wir werden einander lieben, wir werden einander dienen, wir werden ihm dienen, versteht ihr? Das wird alles perfekt sein. Auch mit den Tieren, der Umgang mit den Tieren wird perfekt sein. Es wird nicht nur besser werden, es wird perfekt werden. Fakt oder Fiktion? Lass uns das erwarten, uns darauf ausrichten. Und sagen, ja, komm, da wollen wir bei sein. Okay. Lass nochmal aufstehen und im Herzen eine Entscheidung treffen. Glaube ich dem Wort Gottes oder nicht? Was ist für mich wahrscheinlicher? Wem gebe ich Recht? Wem folge ich? Welche Wahrheit nehme ich in mein Leben auf, sodass es auch mein Leben bestimmen und prägen soll? Auch im Advent einen Unterschied macht. Vater, und wir danken dir, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast, indem du Jesus geschickt hast und uns gesagt hat, bevor du dich entscheidest, höre, dass ich mich für dich entschieden habe. Ich bin für dich und ich habe Zukunft und Hoffnung für dich. Ja, es wird rappeln. Und es wird anders laufen, als die Gesellschaft denkt. Ja. Aber das sind die Fakten. Und es sind die besseren Fakten. Weil damit auch alle Bazillen und Viren untergehen werden. Halleluja. Und aller Neid und aller Hass und aller Streit und alle Minderwertigkeit, die wird auch untergehen. Die wird vernichtet werden. Und auferstehen mit dir in diesem neuen Leben und mit uns, da wird dein Frieden und deine Gerechtigkeit. Wir werden Teil deiner Welt werden, wirklich, deines Thronsaales, wo Gerechtigkeit ist. Sie ist einfach da und wir werden hineintreten und wir werden ein Teil davon sein und werden. Vielen Dank dafür. Und danke, dass es uns jetzt schon Kraft gibt, das Richtige zu tun. So segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Folgt eurem großen Hirten aller Schafe. Er wird euch helfen, den Willen Gottes zu tun. Amen.